guten Morgen. Ich darf dich, liebe Pat, und auch alle anderen begrüßen. Super spannendes Thema. Heute geht es mal nicht ganz um Ernährung, wahrscheinlich hinten raus auch, aber wir sprechen heute über das Thema Schlaf und vor allem über Schlafprobleme und das Wichtigste für euch zum Mitnehmen: Schlaftipps, konkrete Hinweise, konkrete Anleitungen. Denn uns haben viele Anfragen erreicht zum Thema Schlaf. Zu wenig Schlaf. Ich kann nicht durchschlafen, ich kann nicht gut einschlafen. Und das wollen wir uns heute mal genauer angucken.
Da freue ich mich schon sehr drauf. Willkommen auch von mir an alle Schläfer und Schläferinnen da draußen. Oh Gott, das klingt schon so politisch, so meine ich es nicht. An diejenigen, die gut schlafen und diejenigen, die noch nicht so gut schlafen, wie sie es vielleicht erträumen oder aber auch erwünschen. Wollen wir einmal starten? Lass uns mal die Schlafphasen durchgehen oder hier gleich knallhart rein heute Morgen. Ich bin frisch, ich bin wach, du auch. Wir starten hier gleich mit Infos. Welche Schlafphasen gibt es und wie sehen sie aus? Ich glaube, den meisten von euch wird der REM-Schlaf ein Begriff sein und sie werden schon mal davon gehört haben, wenn sie einen Tracker haben. Ich wollte gerade schon gendern beim Tracker. Tracker haben, dann werden sie auf jeden Fall dem Begriff schon mal begegnet sein, aber wissen vielleicht gar nicht ganz genau, was ist denn der REM-Schlaf? Ela, lass uns da reinschlafen, sorry. Reinsteigen. Der REM-Schlaf, ja.
Genau, wir schlafen in den REM-Schlaf rein. Kann man quasi so sagen, denn unser Schlaf teilt sich mal grob gesagt in einen Nicht-REM-Schlaf, also den Non-REM-Schlaf und den REM-Schlaf. Und der Nicht-REM-Schlaf, den kann man auch nochmal unterscheiden. Das ist quasi die Einschlafphase, eine Leichtschlafphase und eine Tiefschlafphase. Die Tiefschlafphase dominiert vor allem die erste Hälfte des Schlafes und die REM-Phase, dann die Traumschlafphase, vor allem die zweite Hälfte der Nacht. Und beide Phasen sind unfassbar wichtig für die Regeneration. Die Non-REM-Schlafphase ist vor allem wichtig für die mentale Regeneration. Und da findet sehr, sehr viel statt, weswegen man auch sagt, diese ersten ungefähr 4 Stunden, wo die Tiefschlafphase dominiert, sind extrem wichtig, damit wir geistig uns erholen können. Und im REM-Schlaf erholen wir uns vor allem körperlich. Und das ist deswegen auch so wichtig.
Die meisten von euch wollen immer gleich Zahlen, Daten, Fakten haben, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Und da geben wir euch gleich mal ein paar mit. Wie gesagt, das sind generelle Richtwerte. Ihr kennt das mittlerweile von uns. Ihr müsst immer mal individuell schauen. Und dafür ist natürlich ein Coach, eine Coachin an eurer Seite essentiell. Aber man sagt so, der Tiefschlaf sollte ungefähr 1,5 bis 2 Stunden pro Nacht betragen. Der REM-Schlaf mindestens 90 Minuten pro Nacht. Und die Gesamtschlafzeit in der Regel zwischen 7 bis 9 Stunden. Aber auch da kann es natürlich individuelle Faktoren geben, die das verlängert, verkürzt eher weniger, eher selten, aber tendenziell natürlich verlängert, dass es dann vielleicht 9 Stunden und 1 Minute sind. Spaß. Also das ungefähr für euch als Richtlinie. Das heißt, Schlafphasen, Ela schon top erklärt. Jetzt haben wir natürlich die verschiedensten Probleme, die es geben kann, wenn wir uns den Schlaf anschauen. Ich denke, dir, Ela, werden auch einige in deinem Coaching begegnen, da natürlich Schlaf die Grundsäule, der Grundpfeiler dessen ist, was die meisten wollen, entweder Muskelaufbau, Definition oder aber das klassische natürlich Körpergewicht oder aber auch Fettreduktion abnehmen. Das heißt, welche Schlafprobleme kennen wir?
Also ganz wichtig und sehr zentral sind vor allem die Einschlafprobleme. Das sind auch die Faktoren, die vor allem dann auftauchen, wenn dann auch bei mir Klienten, Klientinnen kommen und sagen, ich habe so viel im Kopf, ich grübel so viel, ich kann nicht gut einschlafen, ich liege ewig lange wach und komme nicht gut in Schlaf. Es gibt auch Durchschlafprobleme, das haben wir auch ganz häufig, dass wir mitten in der Nacht aufwachen, irgendwas kommt uns in den Kopf, wir können nicht wieder richtig einschlafen oder auch andere Probleme, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Was wichtig ist, wo man vor allem drauf gucken kann bei Einschlafproblemen ist, dass wir da vor allem ein Problem haben der Überstimulation. Wir kennen das ja beide auch sehr gut. Heutzutage Social Media, ganz viele Eindrücke, Familie, Job, dass wir so, so viel im Kopf haben und dann gar nicht einen Switch schaffen, in den Feierabend oder in den Abend uns zu beruhigen. Und dieses, nicht mal das Blaulicht von den Displays ist das Problem, sondern das, was wir konsumieren. Das heißt, diese ganzen Blaulichtfilterbrillen und so, das können wir uns eigentlich schenken. Aber wir sollten mal wirklich achtsam damit sein, wann legen wir unsere Bildschirme weg? Wie fahren wir abends runter? Wenn ich keine Ahnung, direkt von einem Arbeitsplatz nach Hause direkt ins Bett falle und mich dann wundere, dass ich nicht einschlafen kann, das ist nicht überraschend.
Nee, genauso wie bei dem allabendlichen Insta-Scrollen oder weiß ich nicht, wo ihr, je nachdem, auf Social Media unterwegs seid, schnell nochmal ein Swipe, 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 nächste Video, schön Adrenalin gestaltet, weil das süße Hunde-Video oder das traurige Baby-Video oder aber auch das lustige Menschen-Video, die nächsten Gym-Fails, das sind ja alles Adrenalin-Booster, die ja wollen, dass euer Cortisolspiegel ansteigt, dass ihr gehypt seid, dass ihr Bock habt, euch das nächste anzuschauen und danach ins Bett zu gehen,
genau.
Das wird nicht möglich sein. Das heißt, Überstimulation und Bildschirmzeit generell in Summe des Tages natürlich, wie aber vor allem auch die Uhrzeit, nämlich kurz vor dem Schlafengehen, ein absolutes No-Go und natürlich eine Ursache für Einschlafprobleme.
Das genau. Heißt, ja. Absolut. Und vor allem auch, dass wir sehen, wie regulieren wir unseren Stress, was ich angesprochen habe. Wir haben keine richtige Abendroutine, wir fahren nicht richtig runter. Und da kommen wir auch eigentlich schon zum nächsten Punkt, nämlich den Durchschlafproblemen. Denn was haben manche als Abendroutine etabliert? Das sehe ich sehr oft, wenn ich auch Unternehmer, Unternehmerinnen coache. Das schöne, naja, in Anführungsstrichen, schöne Glas Wein am Abend oder das Bier oder ein bisschen Alkohol einfach generell, das beim Schlafen helfen soll. Und ja, es hilft beim Einschlafen, aber nicht beim Durchschlafen. Denn spätestens ab der zweiten Nachthälfte wird der Schlaf massiv beeinträchtigt. Und deswegen fühlt man sich auch so unfassbar müde, wenn man einen Tag vorher Alkohol getrunken hat, weil der Körper dann nämlich anfängt, den Alkohol abzubauen und gar nicht mehr sich um die Regeneration des Körpers kümmern kann.
Ja, never forget, mein Lieblingssatz, denk dran, Alkohol ist Gift. Das heißt, der Körper wird alles dran setzen, das abzubauen. Da ist es unwahrscheinlich, dass ihr einen schönen Durchschlaf habt, bei dem ihr euch am nächsten Morgen erholt und fit und vital fühlt. Denn der Körper hatte ganz andere Dinge zu tun, als euch zu regenerieren, körperlich, geistig etc. Der hat da einfach massive Kämpfe in euch ausgefochten, übertriebenermaßen, aber schon auch ein bisschen, wenn man es fühlt. Ebenfalls ein weiterer Punkt, den kenne ich sehr gut, nächtliche Unterzuckerung, zu wenig gegessen, vor allem wenn es dann um die Kohlenhydrate in der Abendmahlzeit geht oder vielleicht auch, wenn die weit vor eurem Schlafengehen liegt, vielleicht nochmal ein fehlender Snack, das auch ein Problem oder ein Grund, warum ihr nachts aufwachen könnt. Passiert mir oft in den Coachings, dass mir das begegnet, gerade bei Frauen, es ist tatsächlich so, aufgrund natürlich dieses Schlankheit-Wahns, des Abnehmen-Wahns, des Durchtrainiert-Wahns in der Sportszene. Ein gängiger Punkt, der einem oft begegnet, dass Frauen, gerade Frauen, zu wenig essen und dann nachts aufwachen, einfach weil ihnen massiv die Kohlenhydrate fehlen, um überhaupt durchschlafen zu können.
Ja, und vor allem auch, also ich würde es noch nicht mal mehr ganz so gendern. Ich sehe das jetzt immer häufiger, dass ich auch, wenn ich Männer im Coaching habe, die mir dann erzählen, ja, ich esse dann einfach ab 17 Uhr nichts mehr, das hilft mir. Und dann haben sie aber gleichzeitig Schlafprobleme. Und ich frage mal dann, warum isst du abends nichts mehr? Ja, das liest man doch so. Und da denke ich mir, ja, das ist, was wir alle so online lesen. Also nicht zu vernachlässigen. Es ist super individuell und es kann manchen helfen, dass sie einfach mit ein bisschen verdauter Mahlzeit ins Bett gehen. Aber es kommt natürlich auch viel mehr darauf an, was ich esse und nicht, wann ich esse. Aber da kommen wir später noch bei den Tipps natürlich zu. weil ich will das gar nicht weiter ausbreiten. Denn was ich noch viel, viel spannender finde, ist das Thema Atemstörung. Denn manche haben es verfolgt. Ich habe selber eine Schlafapnoe. Das heißt, ich habe Atemaussetzer in der Nacht. Das wurde lange gar nicht diagnostiziert. Ich habe dann irgendwann, weil ich leider schnarche, bin ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen und dann später eine leichte Odyssee gehabt, weil das Schnarchen war gar nicht das Problem. Aber es wurde dann erkannt, dass ich Atemaussetzer habe von über 5 Minuten in der Nacht.
Wow.
Und das hat auch erklärt, warum ich so eine krasse Tagesmüdigkeit hatte. Und ich war neulich auch auf einem Vortrag und da hat jemand auch davon erzählt, dass er jetzt auch zu Hause eine Maschine hat, die ihn unterstützt. Und da hat der Arzt gesagt, weil viele Ärzte und Ärztinnen sind nicht so versiert, was Gesundheit und Prävention angeht. Die können halt gerne Medikamente verschreiben, leider. Und der Arzt hat dann einfach gesagt, anstatt sich an die Ursache zu machen und vielleicht das zu identifizieren, hat der Arzt gesagt, vielleicht ist ihr Leben einfach etwas anstrengender als das von anderen. Deswegen fühlen sie sich etwas müder tagsüber.
Ja, nice. Danke für nichts. Schön. Ja.
Genau, also das ist etwas, dass man Schnarchen, Luftnot, dass man das hat. Aber es gibt auch eine Hypopnoe, so kann man es sagen, denke ich mal. Das ist die zu flache Atmung, zu wenig Sauerstoff kriegen, vor allem wenn man vielleicht auch sehr übergewichtig ist, wenig Platz am Hals hat oder an der Brust, dass man da einfach auch wirklich Schwierigkeiten hat, wirklich tief auch ein- und auszuatmen.
Hier kurz die Side-Note für euch, für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade das erste Mal einschalten oder vielleicht das zweite Mal und noch nicht wissen, dass wir auch eine Episode haben, die sich bereits den Basics des Abnehmen widmet. Episode 1, wie nehme ich denn nun wirklich ab, ist eine Episode, gerade wenn ihr abnehmen wollt, die ihr euch gerne nochmal anhören könnt und dort auch schon handfeste Tipps mitbekommt, die ihr Stück für Stück integrieren, in eure Routine einbauen und abarbeiten könnt, wenn euer Ziel Gewichtsreduktion oder aber auch Körperfettreduktion ist. Und da habt ihr schon eine Episode für euch. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das als kurze Side-Note für all diejenigen, die gerade das erste oder zweite Mal reinhören.
Super wichtig, super spannend. Das baut ja auch alles aufeinander auf, beziehungsweise hängt natürlich zusammen. Und einfach nochmal, um so ein bisschen den Bogen zu schließen zum Thema Schlafstörungen, auch medizinischer Natur, da gibt es auch noch sowas wie die Parasomnie. Das heißt, dass ich unruhig habe, Schlafbewegungsstörungen. Manche kennen das, dass man dieses Restless-Leg-Syndrom hat. Was vor allem, wo man ein bisschen hingucken könnte, an einem Eisen- und Dopaminmangel auch liegen könnte. Also das heißt, da auch ein bisschen schauen. Stress ist natürlich auch ein Faktor. Schlafwandeln gehört da noch zu und auch eine REM-Störung, also dass die Traumschlafphase gestört ist. Das heißt, dass es keine Muskelatonie gibt, also dass der Muskel trotzdem noch irgendwie in Bewegung bleibt.
Ja.
Ein anderer wichtiger Faktor, einfach nochmal um alles zusammenzufassen, was dann Schlafstörungen gibt, beziehungsweise Schlafrhythmus beeinträchtigt, ist etwas, was ich auch im Coaching öfters mal habe, Thema Schichtarbeit und Jetlag. Jetlag vor allem, wenn man viel am Reisen ist, Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber auch andere Sachen und Schichtarbeit. Also ich habe auch im Coaching manchmal Menschen, die in der Schicht arbeiten und da ist es extrem wichtig, auch den zirkadianen Rhythmus, also dieses Tag, Nacht, Licht, Dunkelheit extrem anzupassen und dann auch zu schauen, wie kann ich Mahlzeitentiming, Mahlzeitenzusammensetzung besser optimieren, denn das alles hat einen massiven Einfluss auf unsere ganze Körperregulation.
Auch generell bei Schichtarbeit, auch bei mir viele im Coaching, die entweder bei der Feuerwehr beispielsweise arbeiten oder aber auch im Polizeischichtdienst arbeiten, viel auch Umgang mit Licht, also sei es beispielsweise, ne, wenn man aus der Nachtschicht kommt und morgens das Licht hier so schön scheint, wie jetzt gerade bei mir, das Sonnenlicht, dann mit Sonnenbrille schon zu fahren, um seine Augen bestmöglichst, also mit einer guten Sonnenbrille, nicht mit so einer fancy Sonnenbrille, sondern mit einer wirklich UV-Filter-Sonnenbrille, damit man so gut es geht natürlich nicht das Licht abbekommt und das Tageslicht wirklich aufnimmt, sondern versucht dann, wenn man zu Hause ist, auch in einem dunklen Raum wieder ins Bett kommen zu können, nach der Schichtarbeit beispielsweise, solche Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, um mit der generell ungesunden Schichtarbeit, Punkt ist so, keine Diskussionsmöglichkeit, aufgrund des zirkadianen Rhythmus, den du gerade schon genannt hast, bestmöglich umzugehen. Und auch da bestmöglich ist absolut individuell. Es gibt Personen, gerade auch natürlich jüngeren Alters, die vertragen es immer mal noch ein bisschen besser. Und es gibt Personen, die werden irgendwann merken, gerade wenn dann die ersten Kinder vielleicht kommen oder aber auch der Alltag ein bisschen komplexer wird mit Freunden, mit Familie, mit Aufgaben, die sie sich aufgenommen haben, dass es dann schon deutlich schwieriger wird, von der Schichtarbeit zu regenerieren. Also das ist etwas, was ich nicht unterschätzt wissen möchte, sondern ein großes Alarmzeichen immer mal ist, gerade bei mir auch im Coaching, dass man auch das Training und nicht nur die Ernährung, auch das Training darauf ausrichten sollte, um eben bestmöglich mit Effizienz das Ganze angehen zu können. Deswegen Schichtarbeit, großes Ausrufezeichen, ein wichtiger Punkt für diejenigen, die oftmals denken, Schlafprobleme und gerade diagnostizierte Schlafprobleme haben oft was mit Krankheiten zu tun. Nein, es kann auch eine Schichtarbeit schon dort reinzählen.
Ja, ich finde das auch sehr wichtig, gerade Stichwort Effizienz, was du genannt hast. Ich hatte neulich eine Anfrage, da ging es darum, ja, aber es gibt auch Menschen, die können einfach effizienter schlafen. Das heißt, die brauchen nur 5 bis 6 Stunden Schlaf. Nein, nein, nein. Auch wenn du denkst, du bist erholt und auch wenn du denkst, das klappt. Nein, nein, nein. Der Sweet Spot von gutem Schlaf, das ist einfach auch belegt, liegt bei 7 bis 9 Stunden. Wir brauchen die Erholung. Es holt uns ein. Wenn nicht heute, wenn nicht in einem Jahr, in 10 Jahren, in 20 Jahren, es holt uns massiv ein. Und du wirst es merken, du hast mehr Einlagerungen von Fett im Körper, vor allem in der Bauchregion. Du hast eine schlechte Hormonregulation. Du hast eine schlechte Libido. Das kommt halt auch noch dazu. Stimmungsschwankungen. Immer wieder das Gefühl, nicht richtig präsent zu sein. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Deswegen wirklich Obacht. So gut wie möglich einfach dran arbeiten. Und wenn wir auch schon mal beim Thema Lösungsansätze sind, du hast es
ich
eben schon
gesagt. Ich würde noch eine Sache vorher einbringen, bevor wir uns den Lösungsansätzen widmen. Ich würde noch einmal kurz, weil ich mich natürlich aktiv auch mit dem Thema beschäftige, gerade persönlich und das auch auf Instagram teile, mit den Herausforderungen für neurodivergente Personen widmen. Weil es da natürlich auch nochmal andere, beziehungsweise Probleme ähnlich sein können, aber andere Gründe auch gibt für Probleme. Gerade bei Einschlafproblemen können natürlich überaktive Gedanken, Hyperfokus auf Aktivitäten, die Personen, die betroffen sind, werden genau wissen, was ich meine, die nicht aufhören können, etwas zu tun, oder auch Schwierigkeiten mit der Entspannung, überdurchschnittlich im Vergleich zu neurotypischen Menschen auf jeden Fall Einschlafprobleme sein. Durchschlafprobleme können beispielsweise für mich als Autistin auch Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen sein. Als Beispiel, Lazar und ich schlafen getrennt, weil alleine das später, als ich ins Bett gehen, Tür öffnen, dann ins Bett legen, dann Decke raschelt, sind für mich Probleme. Da wache ich auf, weil ich einfach wirklich empfindlich gegenüber Geräuschen bin. Genauso wie bei Licht- oder Körperempfindungen. Das heißt, wenn der Flur noch leicht lichtern ist und die Tür öffnet sich, das ist für mich schon absolutes No-Go, weil ich davon aufwachen werde. Das heißt, Durchschlafprobleme können auch nochmal andere Ursachen haben als jetzt rein, die wir bisher genannt haben. Genauso wie auch ein unregelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus aufgrund von Problemen mit dem zirkadianen Rhythmus, besonders bei ADHS und Autismus. Dann auch beispielsweise die sensorische Überempfindlichkeit, ich habe es gerade schon genannt gehabt, Bettwäsche, Geräusche, Temperaturen. Also ja, Zimmer auf, ne, 18 Grad oder ein bisschen weniger im Schlafzimmer ist schön, ist das, was man immer gerne generell empfiehlt. Aber das kann natürlich auch gerade für Menschen mit Autismus, die wie ich auch eine hohe sensorische Überempfindlichkeit haben, immer mal variieren. Also es kann perfekt sein, es kann dann aber auch schon zu kalt sein oder auch zu warm sein, je nachdem. Oder beispielsweise auch der Hyperfokus und wir hatten es schon auch angerissen, Dopaminmangel können gerade für ADHS-Betroffene ein Problem sein, weil sie oft einen verschobenen Melatoninhaushalt haben und lange wach bleiben. Da wird sich Lazar mit Sicherheit angesprochen fühlen, der auch oft lange wach ist, aufgrund dessen, dass das auf ihn zutrifft. Das heißt, das können auch nochmal spezielle Herausforderungen sein für neurodivergente Personen, die ich da auch nochmal erwähnen wollte. Wie gesagt, weil ich mich gerade dem Thema auch widme. Aber du hast gerade schon angefangen mit den Lösungsansätzen. Lass uns den Lösungsansätzen widmen.
Genau, also vor allem auch, wo wir gerade auch stehen geblieben sind bei dem Thema Schichtarbeit. Das war auch etwas, wo wir auch schon ein bisschen auf die Lösung eingegangen sind, dass wir vor allem auch das, wenn wir nun mal Schichtarbeit haben, das beeinflussen können, indem wir uns sehr gezielt mit dem Licht und Dunkelheit auseinandersetzen. Sprich, aber das ist auch generell etwas, was in der Winterzeit für uns normalen Tag-Wach-Rhythmus betrifft, ist eine Tageslichtlampe. Das kann super, super hilfreich sein. Vor allem aufstehen, egal wann ich aufstehe bei Schichtarbeit, dass ich da sehr aktiv bin, vielleicht auch körperliche Aktivität und damit in den Tag starte. Und gegen Abend beziehungsweise schlafen gehe Zeit, egal wann es ist, eher beruhigende, entspannende Tätigkeiten mache. Genauso wie das Thema Mahlzeiten-Timing, das hatte ich schon genannt, das mache ich sehr gerne auch mit meinen Klienten, Klientinnen, dass wir schauen, wann esse ich was hilft mir, vielleicht auch mal beobachten, brauche ich was brauche ich vielleicht weniger, was brauche ich mehr. Melatonin kann helfen, entweder durch Ernährung und oder auch durch gezielte Supplements, weil Melatonin etwas ist, was beim Einschlafen helfen kann. Und das sind dann die Dinge, die auch noch helfen. Aber natürlich auch generell für uns, die nicht in Schichtarbeit sind. Das heißt, das Mahlzeiten-Timing beispielsweise ist auch etwas, was zu täglichen Routinen gehört. Und da gibt es natürlich auch noch andere Faktoren zum Beispiel.
Aus meiner Erfahrung beispielsweise, ich habe, bevor ich die Box eröffnet habe, eigentlich mit dem zirkadianen Rhythmus gelebt, wirklich im Einklang mit diesem und hatte nie das Problem, dass ich mich groß um abdunkelnde Vorhänge kümmern musste, weil ich einfach immer genau mit dem Licht gelebt oder gewacht und geschlafen bin. Dementsprechend war es ja relativ einfach. Jetzt, wo ich deutlich früher aufstehe und auch deutlich früher ins Bett gehe, kommen wir jetzt nämlich gerade wieder an die Tage, wo es morgens früh bereits hell ist beim Aufstehen. Das ist natürlich super, weil es natürlich schon hilft, wacher und vitaler zu sein, aber vor allem abends auch noch hell ist, wenn ich ins Bett gehe. Das heißt, da sind zum ersten Mal jetzt mit Anfang 40 die abdunkelnden Vorhänge für mich essentiell geworden, dass ich das Schlafzimmer so dunkel machen kann, dass ich auch gut einschlafen kann. Und das auch gerade für SchichtarbeiterInnen ein wichtiger Faktor, du hast es schon genannt, Lichtexposition, den Alltag und das Umfeld darauf abstimmen, dass ich passend zu meinem Rhythmus, also zu meinem Schichtrhythmus, auch entsprechend die Dinge herstellen kann, wie dunkel, hell etc., die ich brauche, um eben auch das Einschlafen oder das Müdewerden zu fördern und entsprechend auch das Aufwachen. Das heißt, das ist ein Punkt. Du hast es auch gerade genannt, Schlaf-Wach-Rhythmus optimieren. Das ist natürlich ein großer Punkt. Ernährung wäre nochmal wichtiger, glaube ich auch, weil da können wir natürlich nochmal reingehen, weil da kratzen sie schon alle, ich höre sie schon, mit den Fingernägeln auf dem Tisch herum. Was können wir tun, damit wir Ernährung, sage ich mal, wählen und umsetzen, die uns hilft, beispielsweise auch besser zu schlafen, Ela. Deine Erfahrung, deine Tipps.
Genau, also sehr, sehr wichtig, vor allem Thema Ernährung. Abendessen, also weniger zu gucken, dass ich vielleicht dann möglichst lange vor dem Schlafengehen nichts esse, kann funktionieren, muss nicht. Vor allem auch zu gucken, was sind dann auch Bestandteile, die mir helfen und den Schlaf fördern. Stichwort Tryptophan, Aminosäure, Melatonin, Magnesium. Also sowas zum Beispiel, abends könnte man sich noch einen kleinen Haferbrei, Denglisch Porridge machen, mit Banane, Milch, Quark, Mandeln, ein bisschen was mischen. Das heißt, Banane und Nüsse und ein bisschen weil das zu einer Synthese von schlaffördernden Neurotransmitter Serotonin und Melatonin führt. Das heißt, da kann man ein bisschen genauer hinschauen. Ja. Fasten kann funktionieren, muss nicht. Also 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen sollte aber die letzte wirklich große Mahlzeit sein. Das heißt, dass man da auch die Möglichkeit hat, das auch noch zu verdauen. Und vor allem, das kennen wir, dieses Food-Koma, was wirklich, also wortwörtlich schwer im Magen liegt, deftiges und schweres Essen. Die typisch deutsche Küche ist ja davon auch sehr geprägt. Oder wenn man dann abends vielleicht noch auf einem Geschäftsessen, griechisch essen geht, das ist natürlich der Obergau. Ja, und Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, müssen wir noch mit erwähnen. Mache ich immer ein bisschen mit einem Ausrufezeichen, weil ich denke, das ist die Spitze des Eisbergs. Das heißt, Basics first, Food first. Und dann können wir gucken, ob etwas nochmal unterstützend wirken kann. Zum Beispiel Melatonin, also entweder Tabletten oder Spray oder wie auch immer. Magnesium, aber auch L-Theanin, das kann etwas sein, was den Schlaf nochmal unterstützt.
Ja, sehr wichtige Info, ein sehr wichtiger Reminder an euch. Basics zuerst und dann geht es an die kleinen Feinheiten und das Feintuning. Das heißt, so sehr ist natürlich auch einfach verleitet, jetzt einfach ein paar Pillen einzuschmeißen oder ein bisschen Pülverchen zu nehmen. Das ist die Spitze, das ist nicht, womit ihr anfangen solltet, sondern die harten Aufgaben sind am Anfang. Routinen, sei es in der Abendroutine oder natürlich auch bei den Mahlzeiten beispielsweise. Wenn wir das Ganze weiter betrachten, geht es ja nicht nur um die Abendroutine beispielsweise und auch um die Ernährung, die gezielter an den Tag und auch an den Alltag angepasst ist, wie beispielsweise auch dann abends für einen Abendsnack, den du ja auch innehast, wie ich auch etwas innehabe. Dann gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, gerade wenn es darum geht, dass wir uns dem Ganzen etwas medizinischer nähern. Da bist du auf jeden Fall die Expertin. Da würde ich an dich auch weiter übergeben wollen.
Genau, also es gibt zum einen die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel jetzt auch bei der Atemstörung, wie jetzt bei mir mit der Schlafapnoe, die CPAP-Maschine haben. Das heißt, das ist eine Unterstützung, dass wir besser Luft bekommen. Man kann aber auch mit einer Schnarchschiene arbeiten. Das mache ich jetzt gerade. Ich habe die Maschine ausprobiert im Schlaflabor, aber jetzt auch eine Schnarchschiene beziehungsweise Schlafschiene nennen wir es ja eher. Es soll ja weniger beim Schnarchen als bei der Schlafapnoe helfen. Das heißt, sich da medizinisch beraten zu lassen und das auch wirklich, wirklich mal anzugehen, so lästig es ist. Was auch extremst hilfreich ist, und ich selber habe auch Erfahrung mit kognitiver Verhaltenstherapie, beziehungsweise ich nutze auch sehr viele Ansätze der kognitiven Verhaltenstherapie bei mir im Coaching und habe mich da auch ein bisschen weitergebildet, weil es vor allem auch um Mindset-Arbeit geht. Also wie denke ich über Schlaf? Wie gehe ich mit Schlaf um? Wie kann ich auch mit Ängsten umgehen, also Ängste reduzieren, auch ein bisschen dieses Mindset-Arbeit in Richtung realistische Hindernisse antizipieren, lösungsorientiert vorgehen, sowas wie schon alleine Glaubenssätze wie ich kann nie wieder gut schlafen, ich werde immer Schlafprobleme haben oder auch zu sagen, ja, ich bei Frauen zum Beispiel, ich bin jetzt in der Perimenopause, Menopause, das wird jetzt mein großes Problem werden. Nein, also wirklich zu antizipieren, individuell zu schauen. Ich kenne auch welche, die haben keine Probleme mit dem Schlaf. Und dann, wenn man Probleme hat, zu antizipieren, okay, wenn ich weiß, beispielsweise, ich schwitze nachts so arg, lege ich mir vielleicht was in Eimer Wasser mit einem feuchten Lappen dazu, dass ich mich irgendwie schützen kann und weiß, ich schlafe dann wieder ein. Oder mehr Selbstmitgefühl zu haben, wenn man frustriert ist über die Schlafprobleme oder den Schlafmangel. Und vor allem immer zu wissen, ich kann was verändern. Also dieses Growth-Mindset und nicht so Fixed-Mindset hinzu, ich kann immer was verändern, ich habe es immer in der Hand. Und das Beste daraus machen. Ich hatte jetzt am Wochenende ein gutes Gespräch auch mit Müttern. Da geht es ja vor allem darum, ich habe ein kleines Kind, ich kann nicht richtig schlafen, ich bin total durch, es wird nicht besser, es wird nie besser gefühlt. Und dann zu sagen, hey, wie kannst du trotzdem das Bestmögliche daraus machen? Wann kannst du ein Powernap einschieben? Was würde dir helfen? Wie kannst du mit deiner Ernährung, deine Energiehaushalt nochmal managen? Und das Ganze dann wirklich mental auch zu bearbeiten, um da auch selber zuversichtlicher mit sich selber zu sein.
Ja, Ja, sehr guter Insight auch nochmal für euch, für diejenigen, die ebenfalls betroffen sind und da vielleicht auch strugglen und professionelle Hilfe suchen entsprechend. Ich würde mich auch nochmal Strategien für einen besseren Schlaf für neurodivergente Personen widmen wollen, die jetzt auch erstmal generell gehalten sind. Natürlich gibt es da viele Individualisierungsfaktoren, aber einfach per se, da ist es klassisch, na klar, auch feste, vorhersehbare Routinen schaffen. Das heißt, die Struktur gibt Sicherheit. Das heißt, feste Zeiten fürs Schlafen gehen und Aufwachen, auch am Wochenende. Das ist ein kleiner Reminder, dass auch dort natürlich der Rhythmus essentiell durchgehalten werden sollte. Dann Abendrituale, also eine klare Runterfahrroutine, zum Beispiel Buch lesen, warme Dusche, Atemübung, je nachdem, was euch taugt und womit ihr gut zurechtkommt oder was ihr auch als erstes etablieren könnt. Habit Stacking hatten wir auch schon in anderen Episoden. Eine angenehme Aktivität mit der Schlafenszeit verknüpfen, zum Beispiel nach dem Zähneputzen 10 Minuten Hörbuch hören. Ja, das, was euch gefällt, dann entsprechend an einer Aktivität, die ohnehin stattfindet, also das Zähneputzen beispielsweise, dran knüpfen. Dann Melatonin und Lichtexposition optimieren. Das heißt, Lichtexposition würde ich jetzt eher auf hell und dunkel münzen wollen, so weniger auf Blaulicht, sondern hell-dunkel. Entsprechend dann vielleicht auch da gleich hin, wie sagt man, gepasst auch die Nutzung des Internets oder des Handys, nicht im Schlafzimmer. Sonnenlicht am Morgen reguliert Melatoninhaushalt und verbessert den Schlafrhythmus und entsprechend abends natürlich auch die Dunkelheit. Dann sensorische Reize anpassen, das geht an alle AutistInnen draußen, Schlafumgebung optimieren. Das heißt, Verdunklung, weiße Geräusche, zum Beispiel White Noise Machine oder auch Ventilator können helfen. Lazar beispielsweise mag den Ventilator sehr, sehr gerne. Es gibt andere, habe ich auch schon gehört, die gerne oder die gut zum Föhn einschlafen können. Also das beispielsweise. Regulierende Bettwäsche, auch das kann ein Cue sein, kann eine Hilfe sein. Gewichtsdecke, für mich ehrlich gesagt das Nonplusultra, Basic Momentum, Basic, was man machen kann, besonders bei Autismus und ADHS und weiteren neurodivergenten Personen, kann beruhigend wirken und hilft, den Tiefschlaf zu fördern. Für mich wirklich Game Changer, seitdem ich eine Gewichtsdecke habe und auch Dolly mittlerweile versucht, meine Tagesdecke umzustülpen, um, wenn ich nicht da bin, sie kann Türen öffnen, ins Schlafzimmer zu gehen und sich unter meine Gewichtsdecke zu krabbeln, weil sie gemerkt hat, geil, das wirkt richtig gut. Es ist wirklich so, dass sie wirklich versucht, unter diese Gewichtsdecke zu kommen. Dann Geruch und Berührung, auch ein wichtiger Punkt. Es gibt Düfte, die mögen manche gar nicht, vertragen manche gar nicht, genauso wie Stoffe, die manche gar nicht mögen und vertragen. Bei mir beispielsweise, ich kann überhaupt nicht Lavendelduft ausstehen, habe aber einen Diffuser im Schlafzimmer, der Orangenduft verströmt. Das ist für mich das angenehmste ever, Orangenduft. Und Stoffe beispielsweise Satin und Seide geht bei mir gar nicht. Nachdem ich Lazar kennengelernt habe, musste er seine ganze Satin-Bettwäsche, die er hatte, wegschmeißen, weil das für mich geht nicht. Ich ertrage diese Berührung nicht. Es ist ultra eklig. Es gibt andere, die können beispielsweise, kenne ich auch, Holzkochlöffel nicht anfassen oder aber mögen Sand nicht. Also es gibt verschiedene Berührungen, die wir nicht vertragen. Das ist normal für neurodivergente Personen. Also macht euch darüber bitte keine Gedanken, sondern lernt damit umzugehen. Und dann natürlich dopaminfreundliche Übergangsrituale, also ADHS, Friends und People aufgepasst, irgendein ADHS-Shutdown-Trick, das heißt eine Zwischenaktivität hilft euch, das Gehirn in den Ruhemodus zu bringen, wie zum Beispiel leise Musik, malen, puzzeln ist vielleicht eher schwieriger, gerade für die ADHS-Getriebenen, aber etwas, was euch hilft, einen Übergang zu schaffen in den Ruhemodus von eurem Aktivitätsmodus und dann bewusst den Hyperfokus nutzen. Das heißt, wir kennen das, wir beißen uns an etwas fest, können überhaupt nicht aufhören damit, dass man diese Aktivität natürlich nicht unbedingt abends einplant, sondern dann lieber eher morgens oder aber im Laufe des Tages und versucht, abends gar nicht erst etwas zu starten. Manche haben das beim Puzzeln, manche haben es beim Basteln, manche haben es auch beim Lesen beispielsweise. Das heißt, da bewusst den Hyperfokus nutzen und dann Bewegung am Tag einbauen, gerade für die ADHSlerInnen unter uns. Ihr werdet mit Sicherheit Power und Energie loswerden müssen im Verlauf des Tages. Ihr kennt das, ihr könnt nicht einfach ruhig sitzen und euch entspannen. Das heißt, nutzt dort aktives Training, um überschüssige Energie abzubauen und entsprechend nicht abends, wenn ihr nach der Arbeit nach Hause kommt, dort zu sitzen und zu denken, ja gut, was mache ich denn jetzt? Jetzt geht's aber los. Was? Ne? Das kennt ihr, das werdet ihr kennen. Das heißt, nutzt Sport gezielt, um Energie loszuwerden. Das heißt, das nochmal als Tipps für die neurodivergenten Personen unter euch.
Absolut richtig. Also gerade Thema auch Hyperfokus, was auch gut funktioniert, ist dann abends eben dieses Übergangsritual zu haben. Also zum einen welche, die dann sagen, okay, ich muss mir einen Wecker stellen oder ich muss mir einen Reminder machen, wie auch immer, der sagt, um 21 Uhr beispielsweise, das habe ich manchmal im Coaching so, dann gehe ich vom Schreibtisch weg, weil sonst vergesse ich die Zeit, bin so im Flow. Oder zu sagen, ich habe mein Abendritual, immer wenn ich weiß, ich will jetzt abschalten, gehe ich vor den Fernseher, mache einfach irgendeine Serie an. Und Thema Essen ist jetzt, es sollte jetzt nicht immer Essen als Trigger sein, aber ich habe zum Beispiel das auch bei ADHS, dass man sagt, okay, und dann abends ist mein Übergangsritual, um dann zu sagen, jetzt ist Feierabend, mit dem Grießbrei oder was weiß ich, auf die Couch sitzen und dann runterfahren und dann sich damit beschäftigen, um den Fokus ein bisschen zu lenken. Und bevor wir jetzt natürlich zu unseren ultimativen Do's und Don'ts kommen, weil das haben wir natürlich auch aufbereitet, würde ich gerne einfach nochmal ganz kurz Mythen aufräumen.
Sehr gerne.
Das höre ich immer wieder und vor allem, also Thema Alkohol hatten wir jetzt schon mal, das haben wir ganz klar erklärt, hilft beim Einschlafen, absolut gar nicht gut geeignet, denn beim Durchschlafen und bei der Regeneration die Hölle. Dann, dass man 8 Stunden Schlaf braucht, haben wir auch schon erklärt, 7 bis 9 Stunden ist der Sweet Spot, manche brauchen mehr, manche weniger, wir beide zum Beispiel gehören eher zur Kategorie, wir brauchen ganz schön viel und es ist einfach nicht pauschal zu beantworten. Wenn ich nur halb so viel schlafe, bin ich nur halb so erholt. Das ist tatsächlich nicht richtig, denn wie wir auch am Anfang schon erfahren haben, ist vor allem die erste Hälfte des Schlafes wichtig. Also vor allem die ersten 4 Stunden vom Schlaf, wo die mentale Regeneration stattfindet, der Tiefschlaf dominiert. Was jetzt aber nicht heißt, dass du nur 4-5 Stunden schlafen sollst. Also bitte jetzt nicht wieder irgendwas zwischen den Zeilen lesen, wo du denkst, ah, dann reicht es ja doch, wenn ich effizient schlafe. Nein. Ganz klar, nein. Und das Letzte, weil manche auch sagen, ja, aber ein Schläfchen mittags machen, dann kann ich ja nachts nicht gut schlafen. Das ist Quatsch. Es kommt drauf an, was du für ein Schläfchen machst. Wenn du dich natürlich mittags 2 Stunden hinlegst, dann bist du halt völlig durch. Aber du kannst es geschickt machen. Es gibt Powernaps, es gibt das Nappuccino. Das ist so ein Ritual, wo man erst einen Espresso trinkt, sich dann hinlegt und dann wach ist und fokussiert. Zum Beispiel, wenn es so bis 30 Minuten bleibt, bist du eigentlich in einem idealen Rahmen und bist dann tatsächlich vielleicht sogar noch viel erholter und kannst nachts gut schlafen. Genau, das einfach nochmal als Wichtiges. Und jetzt die ultimative Take-Home-Message. Wir haben es natürlich wieder separat aufgeschrieben. Mal gucken, wo wir uns einig sind und wo auch nicht.
Klarer Fokus auf das, was zählt. Was du tun solltest und was besser nicht.
3 Do's für einen besseren Schlaf. Auf Platz 3 bei mir. And Don'ts, sorry. Also auf Platz 3 bei meinen Don'ts. Kein Overthinking über den Schlaf. Ständiges Grübeln über, ich muss gut schlafen, sonst werde ich nicht erholt sein, kann Druck ausüben und zu Stress führen. Und genau der bewirkt das Gegenteil. Das heißt, das ein Don't bei mir, kein Overthinking.
Ja, Platz 3 bei mir, ähnlich, weil man dann auch noch zu viel im Fokus ist, nicht direkt vom Schreibtisch ins Bett. Egal, ob du spät noch arbeitest oder denkst, naja, jetzt sind die Kinder im Bett und jetzt gehe ich nochmal schnell und arbeite 2 Stunden. Nein, 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 nicht direkt von der Arbeit direkt ins Bett legen.
Mein Platz 2 bei den Don'ts ist kein spätes, großes, fettes Essen, denn gerade das könnte für eine erhöhte Verdauung sorgen, die ihr vor dem Schlaf definitiv nicht wolltet, vor allem wenn es eine große, fette Mahlzeit ist und den Schlaf nachhaltig beeinträchtigt. Das heißt, kein spätes, fettes, fettiges, großes Essen bei mir auf Platz 2.
Bei mir auf Platz 2 kein Doomscrolling am Abend. Das heißt, kein Social Media, hier noch ein TikTok-Video, da noch ein Instagram-Reel und dann richtig aufpushen und nochmal sich damit auseinandersetzen, wie man sich vergleicht und ich bin viel schlechter und viel dümmer und viel, ich weiß nicht was und ich reibe mich an politischen Themen. Nein, am besten mindestens 1 Stunde vor dem Schlafen gehen, weg damit. Wirklich, wirklich keine Medienkonsumzeit mehr.
Dein Platz 2 ist mein Platz 1. Kein Handy vor dem Schlafen gehen, kein Internet, kein Social Media. Ich habe sogar noch ein bisschen erweitert. 90 Minuten vor dem Schlafen gehen. Leg dein Handy weg, geh nicht ins Internet und spare dir, dich mit anderen und dem Doomscrolling auseinanderzusetzen. Also kein Handy vor dem Schlafen gehen, mein Platz 1 bei den Don'ts.
Mein Platz 1 bei den Don'ts war dein Platz 2. Kein fettiges Essen am Abend. Das heißt, so schön es ist, zum Beispiel sich auch mit den Kollegen, Kolleginnen oder irgendwelchen Geschäftspartner, Partnerinnen zu treffen für ein griechisches Essen oder die leckere Pizza am Abend, dann nimm lieber die halbe Pizza und noch einen Salat dazu, aber bitte nicht zu schwer, nicht zu fettig, zu nah vor der Schlafenszeit irgendwas noch konsumieren. Das ist nicht wirklich ratsam.
Kommen wir zu den Do's für einen besseren Schlaf. Bei mir auf Platz 3 ist regelmäßige Bewegung, aber zur richtigen Zeit. Das heißt, finde heraus, wann für dich das intensive Training stattfindet, morgens, mittags oder aber auch abends, wenn es nicht direkt vor dem Schlafengehen ist und du natürlich in Summe dich generell regelmäßig bewegst, spazieren gehen, aufstehen gehen, auch während der Arbeit, nicht einfach den ganzen Tag sitzen.
Ich habe auf Platz 3 eigentlich genau das Gleiche, beziehungsweise ein bisschen mehr in dem Fokus. Früh eher Aktivität, die anregend ist, da gerne das etwas anstrengende, anspruchsvollere Workout machen. Und wenn du das nicht kannst, wie auch immer, warum nicht, am Abend, wenn du eine sehr anregende Aktivität machst, mindestens mit 3 Stunden Abstand vor dem Schlafengehen.
Auf Platz 2 für einen besseren Schlaf ist bei mir die Ernährung. Das heißt Ernährung, Protein, Kohlenhydrate, Fette und auch die Mikronährstoffe optimieren, um, wie wir es schon besprochen haben in dieser Episode, auch gezielt die Mahlzeiten anzupassen. Sei es beispielsweise durch ausreichend Magnesium abends wie auch Tryptophan, um eine bessere Regeneration und Schlafqualität zu fördern, wie natürlich aber auch die Kohlenhydrate nicht zu vergessen. Das bei mir also Makro- und Mikronährstoffe optimieren auf Platz 2.
Und bei mir auf Platz 2 ergänzend dazu kein Koffein ab 12 Uhr. Denn Koffein hat eine Halbwertszeit, also nur die Halbwertszeit, ja, von 8 bis 9 Stunden. Das heißt, es braucht einfach seine Zeit, bis es verschwunden ist. Und das Problem ist, dass Koffein sich da ansetzt, wo Adenosin, das, was uns müde macht, auch ansetzt im Gehirn. Und wenn das blockiert ist, dann kannst du nicht müde werden. Und auch wenn du sagst, du kannst kurz vor dem Schlafen gehen einen Espresso trinken und kannst dann trotzdem schlafen, dann solltest du mal wo ganz anders gucken, wo dein Problem ist.
Kurzer Gruß an Lazar. Bei ADHSlern kann es auch eine andere Wirkung haben. Wer Lazar kennt, weiß, dass der einfach vorm Schlafengehen noch einen Kaffee oder eine Fritz-Cola trinken kann. Achtung, keine Werbung. Es gibt natürlich auch andere Cola-Arten. Und trotzdem schläft, während ich das schon ab 12 Uhr nicht mehr kann, weil ich weiß, dann schlafe ich abends ganz sicher nicht. Aber kommen wir zu Platz 1. Auf Platz 1 für einen besseren Schlaf bei mir ist die Schlafroutine. Plane sie wie einen Trainingsplan. Konstante Schlafzeiten auch am Wochenende helfen deinem Körper, sich optimal zu erholen, und halte deine Schlafroutine entsprechend genauso ernst und genauso accountable durch, wie du es auch bei deinen Workouts machst.
Absolut richtig und auch fast genau mein Tipp. Mein Tipp ist nämlich, die Schlafensdauer bzw. Schlafenszeit zu betrachten und mal anders zu denken, was extrem hilfreich ist, nicht zu sagen, wann gehe ich jetzt ins Bett, sondern ich will dann und dann aufstehen. Das heißt beispielsweise, will ich um 6 Uhr aufstehen, dann rechne ich 8 Stunden ab und sage dann, okay, dann muss ich um 22 Uhr ins Bett. Das heißt mal rückwärts rechnen und sich dadurch dann wirklich das optimale Schlaffenster auszurechnen und dann zu gucken, dass man das möglichst dann auch priorisiert und umsetzt.
Das waren sie, die Do's und Don'ts für heute. Denk dran, deine Entscheidung macht den Unterschied.
Das war sie schon, unsere Episode Spruch von der großen Möbelhauskette aufgelauert. Schläfst du schon oder wachst du noch? Danke, Ela, für diese tollen Insights in den Schlaf und vor allem auch in deine eigenen Erfahrungen, die du gemacht hast mit der Schlafapnoe. Und natürlich auch die wertvollen Tipps. Ihr könnt wieder mitmachen. Nehmt euch die 3 Do's und Don'ts und widmet euch einer Sache, die ihr entweder nicht mehr macht oder aber verändert. Entscheidet euch für eine Sache. Habit Stacking, schaut in die vorherigen oder hört eher in die vorherigen Episoden rein. Da erklären wir es nochmal im Detail. Ich meine, es war Episode 2. Wenn nicht, hört einfach nochmal alle durch. Von 1 bis 3. Es kann nicht schaden. Es ist aufeinander aufbauend, beziehungsweise auch Themen, die wir immer mal wieder aufgreifen werden, sodass ihr schon etwas wieder mitnehmen könnt, auch aus dieser Episode. Vergesst nicht, wollte ich nicht unterbrechen?
Nein, ich wollte nur einfach nochmal Danke sagen, auch für dich, für die Insights nochmal zu neurodivergenten Menschen. Uns ist das ja auch ein Herzensthema, weil wir beide das sehr, sehr gut kennen und davon auch betroffen sind. Also was heißt betroffen? Das ist eigentlich was sehr Wertvolles. Und Deswegen kann ich auch nur abschließen. Ich denke, das Gleiche wolltest du gerade auch sagen. Großer Aufruf an euch alle. Wir leben von euch. Gebt uns Fragen, gebt uns Antworten. Was wollt ihr mehr wissen? Wovon wollt ihr mehr hören? Gewisse Themen werden sich immer wiederholen, weil die einfach unfassbar zentral sind. Folgt uns auf Spotify, Apple und Co. Gebt uns 5 Sterne, liken, teilen. Je mehr davon erfahren, was wir hier machen, desto besser ist es. Wir versuchen immer wieder komprimiert alles auf den Punkt zu bringen. Und danke, dass ihr dabei seid.
Danke euch. Habt einen schönen Tag. Danke dir, Ela. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.